Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch.
Ich bin Matthias Hanselmann, schönen guten Morgen. Bei uns ist heute der Astronom Ralf-Dieter Scholz aus Potsdam. Einer von sehr, sehr wenigen Menschen, nach denen ein Stern in unserem Sonnensystem benannt ist. Guten Morgen, Herr Scholz.
Guten Morgen, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Schön. Was ist es für ein Gefühl, in den Himmel zu schauen und zu wissen, da draußen heißt ein Stern ganz offiziell wie ich?
Ja, ganz offiziell heißt er eigentlich anders, also ich habe ihn so nicht genannt. Aber es ist natürlich erfreut einen, dass es Beachtung gefunden hat, was man entdeckt hat.
Aber er heißt doch Scholz's Star.
Ja, das so das hat es ein amerikanischer Wissenschaftler benannt. Ich habe ihm den Namen gegeben, wie Sterne heutzutage üblich heißen, mit einer langen Zahlenreihe, die Koordinaten kennzeichnen. Aha. Und davor eine Abkürzung, der Satellit, mithilfe dessen ich ihn gefunden habe, WISE. Und dann kommen viele Zahlen.
Okay, aber jetzt abgekürzt Scholz's Star, also Scholzens Stern, sagen wir vielleicht lieber im Laufe der Sendung, ist ein sogenannter roter Zwerg. Was das ist, wie Sie ihn entdeckt haben und warum Sie überhaupt nach ihm gesucht haben, darüber und über viel mehr reden wir gleich. Ein Potsdamer Astronom hat einen roten Zwergstern entdeckt, der uns sehr nahe gewesen sein soll. Also was wir im Weltall so nahe nennen. Dieser Stern soll vor schlappen 70.000 Jahren unser Sonnensystem gestreift haben. Ralf-Dieter Scholz hat diesen roten Zwerg entdeckt und dieser heißt Scholzens Star. Herr Scholz, erstmal für uns, fragen wir mal ganz dumm, wie man so schön sagt, was ist das für ein Himmelskörper, wie muss ich mir den vorstellen, woraus besteht er?
Es ist ein sehr unscheinbarer Stern im Vergleich zur Sonne. Der ist schon sehr kühl, ist einer der kühlsten Sterne überhaupt, die man kennt. Etwa nur 10-mal kleiner als die Sonne vom Durchmesser her und an der Oberfläche nur noch etwa 2000 Grad Kelvin heiß. Das heißt schon relativ kühl. Und er hat auch eine ganz geringe Masse. Also gerade so noch über der Masse eines braunen Zwergs, vielleicht kommen wir später dazu, noch das zu erklären. Also etwa 8-9% der Sonnenmasse nur. Aber ansonsten ein riesiger Gasball, also 10-mal kleiner als die Sonne, das heißt etwa so groß wie Jupiter, vom Durchmesser her. Und natürlich sehr lange, sehr langlebig, sehr lange leuchtend. Ein roter Zwergstern hat eine Lebenserwartung höher als das Alter des Universums. Erscheint vielleicht paradox, aber das bedeutet nichts anderes, als dass die roten Zwergsterne, wenn sie schon mal entstanden sind, in unserem Universum alle noch existieren. Mhm. Es ist noch keiner von denen, hat noch keiner sein Licht ausgemacht.
Also, wie alt wird er?
Na, die Sonne hat eine Lebenserwartung von 9 Milliarden Jahren, hat davon die Hälfte rum und ein roter Zwergstern hat Lebenserwartung, glaube ich, von etwa 30 Milliarden, also in der Größenordnung. Und das Universum ist erst 14 Milliarden Jahre alt.
30 Milliarden Jährchen wird er alt.
Der hat noch was vor sich. Naja, irgendwann wird er
dann
auch.
Woran stirbt er?
Er wird auch dann daran zugrunde gehen, in Anführungsstrichen, dass ihm der Brennstoff ausgeht. Irgendwann geht dem roten Zwerg auch der Brennstoff aus.
Das heißt was? Was geht ihm dann aus?
Naja, also die Sterne haben alle als Grundbrennstoff Wasserstoff. Sie verbrennen diesen Wasserstoff zu Helium, also Kernfusion in ihrem Innern findet statt, ein riesiges Kraftwerk. Mhm. Jeder Stern ist eine Energieschleuder. Und die Sonne noch mehr natürlich als ein roter Zwergstern. Mhm. Bloß beim roten Zwergstern, der ist sehr sparsam und sehr langlebig. Also so, wenn man das vergleicht, wie ein Kleinwagen bei den Autos. Die Sonne ist dann schon eine Limousine. Es gibt dann noch viel massereichere Sterne, die zum Beispiel mehrere Sonnenmassen, 10 oder sogar 20 Sonnenmassen haben können. Die haben eine sehr kurze Lebensdauer, Riesenverbrauch ihres Brennstoffes. Alter. Die leben nicht Milliarden Jahre, nur einige Millionen Jahre, ein massereicher Stern. Und die explodieren auch. Ich vergleiche sie deshalb schon im Vergleich Kleinwagen, Limousine, Sonne. Ein massereicher Stern ist dann vielleicht ein Panzer von der Masse her. Und er zerstört sich selbst. Also im Krieg wird der Panzer zerstört, aber hier der massereiche Stern explodiert nach kurzer Lebenszeit.
Wir existieren ja deshalb, weil wir nicht zu nah an der Sonne sind und auch nicht zu weit weg, also schön genau in der richtigen Mitte, dass es uns schön warm und angenehm ist, jedenfalls im Sommer. Wie ist das bei diesem roten Zwergstern? Könnte man in seiner Nähe auch leben, wenn man ihn umkreisen würde zum Beispiel?
Ja, da ist ganz aktuell, wird gerade bei roten Zwergsternen vermehrt nach Planeten gesucht. Am Anfang der Planetensuche vor etwa 10, 15 Jahren war das noch nicht so gut möglich, aber jetzt werden vermehrt die roten Zwerge auch auf Planeten untersucht und man hat auch bei dem nächsten roten Zwergstern, Proxima Centauri, jetzt letztes Jahr gerade einen Planeten gefunden und der der liegt sogar dort in der habitablen Zone. Das heißt, der umkreist den roten Zwergstern viel enger als die Erde die Sonne. Das ist auch nötig, damit er genügend Energie noch abbekommen kann. Aber eben auch dort wäre es theoretisch möglich, dass Wasser, flüssiges Wasser an der Oberfläche existieren könnte.
Und damit vielleicht irgendwann auch menschliches, tierisches Leben.
So wie wir es uns vorstellen. Leider haben wir noch keine richtigen anderen Vorstellungen. Ich würde das nicht so ganz so eng sehen. Mhm. Man muss nicht alles genauso erwarten, wie es auf der Erde ist. Aber so wird generell im Moment diskutiert.
Was macht diesen Zwerg eigentlich zu einem roten Zwerg?
Ja, dadurch, dass er eine niedrige Oberflächentemperatur hat, dann glimmt er also mehr. Die Sonne hat so ein gleißend helles, gelbliches, sage ich jetzt mal, Licht, während so ein roter Zwergstern tatsächlich wirklich rot von der Farbe her leuchtet. Er leuchtet noch viel mehr im infraroten Licht zum Beispiel. Ja, deshalb werden solche roten Zwergsterne und noch mehr die braunen Zwerge besonders nur im infraroten Licht detektiert. Also man kann sie dort besonders gut beobachten.
Warum reden Sie von roten und von braunen? Wo ist der Unterschied?
Ja, die braunen Zwerge sind eine ganz andere Kategorie. Die Farbe ist eigentlich auch nicht ganz richtig. Sie sind eigentlich tief dunkelrot, könnte man sagen. Aber die wurden irgendwann einmal braune Zwerge genannt. Die haben im Unterschied, ich war vorhin von diesem Autovergleich, Kleinwagen, Limousine, Panzer bei den Sternen und so ein brauner Zwerg, der hat noch weniger Masse als ein Kleinwagen und der hat auch keinen Motor. Also bei dem ist keine Energie, die ständig produziert wird. Er wird immer kühler, weil er am Anfang keine Zündung hatte. Er hatte keine Initialzündung, um zum Stern zu werden. Der Grund ist die kritische Masse. Die kritische Masse liegt bei etwa 8% der Sonnenmasse. Und wenn die bei der Entstehung eines Sterns oder eines braunen Zwerges nicht erreicht wird, dann kann er leider nicht zum Stern werden und er wird dann immer kühler. Er wird fast mit der Zeit unsichtbar. Vor allen Dingen im optischen Licht, was wir mit den Augen wahrnehmen, ist er nun wirklich kaum noch mehr zu sehen.
Herr Scholz, ich komme aus dem Staunen jetzt schon kaum heraus. Kann man so einen roten Zwergstern mit bloßem Auge sehen?
Nee, leider keinen einzigen unserer, nicht mal die allernächsten Nachbarsterne, die also in der Mehrheit rote Zwergsterne sind. Über zwei Drittel aller Sterne in der Milchstraße sind rote Zwerge. Wir sehen keinen einzigen von denen mit dem bloßen Auge, weil sie einfach schon so schwach leuchten. Aufgrund der niedrigeren Oberflächentemperatur und des wesentlich kleineren Durchmessers sind sie einfach so unscheinbar.
Ihrer, der Scholz-Star, Scholz-Stern, wo war der vor 70.000 Jahren und wo ist er jetzt?
Ja, also ich habe ihn in seiner jetzigen Entfernung von etwa 20 Lichtjahren entdeckt. Das war für mich schon sehr aufregend an sich, weil er zu den kühlsten Sternen in dieser Nähe überhaupt gehört hat. Ich war auch noch nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht sogar ein brauner Zwerg ist. Also er war von seinem Spektraltyp her, da gibt es eine Überschneidung, da können auch braune Zwerge so aussehen wie rote Zwergsterne. Das hängt dann vom Alter ab. Das war ich mir noch nicht ganz sicher. Aber die nachfolgende Entdeckung von amerikanischen Wissenschaftlern gemachte, dass er eben vor 70.000 Jahren so nah an der Sonne war, dass er unter einem Lichtjahr nahe war, also etwa 4 bis 5 Mal näher noch als Proxima Centauri uns jetzt ist, war schon eine erstaunliche Sache. Und vor allen Dingen hat mich auch erstaunt, dass das nur 70.000 Jahre waren. Das ist im astronomischen Maßstab ein unheimlich kleiner Zeitraum.
Habe ich das richtig verstanden? 20 Millionen Lichtjahre?
Nur 20 Lichtjahre
ist er jetzt. In 70.000 Jahren.
Ja.
Das ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit, oder?
Genau. Die hatte ich auch noch nicht messen können. Also was mir aufgefallen war und was ich bei meiner Suche nach diesen roten Zwergsteinen verwendet hatte, war die Eigenbewegung, die kommen wir später noch drauf. Aber die Radialgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, mit der er sich von uns weg bewegt, direkt, wenn wir auf ihn schauen, die war viel größer. Diese Geschwindigkeit war etwa 20 Mal größer als diese Geschwindigkeit, die er am Himmel sozusagen zeigt.
Scholzens Stern. Wie Sie ihn gefunden haben und warum er eigentlich nach Ihnen benannt wurde, da reden wir nochmal genauer drüber. Wir haben eben schon so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was so ein roter Zwergstern ist, den unser Gast im Jahr 2013 entdeckt hat und der dann auch noch nach ihm benannt wurde. Herr Scholz, jetzt mal nochmal genauer. Wie kam es dazu, dass dieser rote Zwerg jetzt Scholzens Stern heißt?
Ja, erstens mal 2013 entdeckt, 2014 dann in der Zeitschrift erschienen und sofort nach der, ich hatte ihn sogar schon vorab, glaube ich, 2013 veröffentlicht auf einem Preprint-Server, wie das so in der Astronomie üblich ist,
AstroPH.
ein Preprint-Server, also im Internet frei zugängliche Publikationen der Astronomen. Aha. Und da haben sich sofort andere darauf gestürzt, weil der war auch für andere sofort interessant aufgrund seiner Nähe und seiner niedrigen Temperatur. Es musste zum Beispiel erst einmal festgestellt werden, handelt es sich um einen braunen Zwerg oder einen Stern. Das konnte dann mit Hilfe von Spektren gemacht werden, das haben andere getan. Und außerdem haben dann andere auch noch entdeckt, er hat aber noch einen Begleiter. Und das wiederum ist ein brauner Zwerg. Also der Scholz-Stern, später sogenannte Scholz-Stern, kam nicht allein daher. Dann wurde vor allen Dingen in den Spektren gemessen, das hatte ich eben noch nicht, diese Geschwindigkeit, mit der er sich von uns wegbewegt. Und die war eben so viel größer als diese Tangentialgeschwindigkeit.
Also wenn Sie sagen, es wurde in den Spektren gemessen, was bedeutet
das? Das heißt, man kann dort die Rotverschiebung messen in einem Spektrum, wie die Linien in einem Stern verschoben sind. Und das deutet darauf hin, er bewegt sich von uns weg oder auf uns zu.
Okay.
Aha. Ja, und in dem Fall bewegte er sich von uns weg. Und das war natürlich dieser große Kontrast zwischen diesen beiden Geschwindigkeiten, tangential und radial. Der war ein erster Hinweis natürlich sofort, der könnte mal in unserer Nähe gewesen sein. Und genau das hat ein Team um den amerikanischen Wissenschaftler Mamajek herausgefunden. Ja, und der fragte mich, ohne dass ich davon wusste, was er da herausgefunden hatte, fragte er mich eines Tages per E-Mail, du hast doch da diesen Stern entdeckt, ich mache hier gerade eine Nachfolgeuntersuchung und kann ich den einfach nach dir nennen? Er fragte mich das so und außerdem war er auch noch nicht sicher, ob das durchgeht. Das ist nicht üblich in der Astronomie, dass man in einer wissenschaftlichen Publikation einen Stern nach einem anderen Astronomen benennt. Ah ja, das könnte also sein, dass der Herausgeber der Zeitschrift, wo er seine Arbeit einreichen wollte, das dann auch ablehnt. Gut, ich habe keinen Einwand gehabt. Er fragte mich noch, ob es schon einen anderen Stern gäbe, der nach mir benannt wurde. Das war natürlich nicht der Fall. In dem Fall, bei diesem Stern war es tatsächlich auch so, dass ich ihn ganz alleine gefunden hatte. Normalerweise veröffentliche ich meine Arbeiten immer in Zusammenarbeit. Also die meisten Papers, sagen die Astronomen, werden in Zusammenarbeit gemacht. Einer macht die Spektren, einer macht die Astrometrie, mit der ich mich beschäftige. Mhm. In dem Fall war es tatsächlich meine alleinige Entdeckung.
Wie heißen denn die Sterne in der Regel?
Ja, die kriegen heutzutage diese langen Zahlen rein verpasst, die gleichzeitig auch die Koordinaten bedeuten.
Okay.
Ich habe ihnen WISE und dann diese Zahlenreihe, die Koordinaten darstellt, genannt, weil WISE war der Satellit im infraroten Licht, ein NASA-Satellit, mit dem in den letzten Jahren ganz gezielt der Himmel durchmustert wurde in diesem Infrarotlicht und das war eine große Hilfe auch für die Suche nach braunen Zwergen und ganz kühlen roten Zwergen.
Du kannst sich ja eigentlich jeder von uns irgendwie einen Stern kaufen und nach sich benennen lassen.
Ja, ich würde
nach
sowas
bekannten
nicht
Künstlern werden Asteroiden benannt. Wir hatten gerade Martina Gedeck im Studio.
Es gibt das ist was anderes.
Ja. Gedeck, Asteroiden. Wo ist da der Unterschied?
Ja, die Asteroiden, da ist die Konvention so, dass man da viele Namen braucht. Es gibt sehr viele, es werden ständig Asteroiden gefunden und da ist ein unheimliches Reservoir. Also man kann wirklich da Namen vergeben, die werden auch zu Ehren von Personen, auch von Städten, also ganz, ganz verschiedene Namen gibt es da. Ich habe auch einen Kollegen, nach dem ein Asteroid benannt wurde am Institut. Bei Sternen ist das aber nicht so, da ist es eigentlich nicht erlaubt.
Ah ja, okay.
Also nur so im Jargon. Es gab auch bei den nahen Sternen, nach denen ich suchte, in der Vergangenheit, kann ich mich erinnern, einen Stern, der wurde nach einem Amerikaner benannt, der übrigens Asteroiden gesucht hat. Der hat Asteroiden gesucht und hat zufällig einen Stern gefunden und dann wurde dann gleich der Stern nach ihm benannt.
Was hat Sie eigentlich dranbleiben lassen? Also ich kann mir vorstellen, da sitzt man Monate, Jahre am Computer und findet nichts raus. Ich meine,
meine Motivation war eigentlich folgende. Ich habe etwa 15, 20 Jahren angefangen, mich mit diesen nahen Sternen in der Sonnenumgebung zu beschäftigen, weil ich gemerkt hatte, in der Publikation eines Kollegen aus Amerika auch wieder, dass da sehr viel noch unbekannt ist. Es waren nämlich vor allen Dingen die roten Zwergsterne, von denen wir ein Drittel nicht kannten zu dem damaligen Zeitpunkt. Mhm. Das ist inzwischen etwas besser geworden. Aber für mich war das damals völlig verblüffend, dass man in unmittelbarer Nähe zur Sonne noch unbekanntes Terrain hat. Ich dachte, ja, die Astronomen streben in die Ferne immer weiter weg, dann werden die schon alles wissen, was in unmittelbarer Nachbarschaft sich befindet. War aber nicht der Fall. Und deshalb war das meine Motivation, das zu vervollständigen.
Astronomen haben sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Ja, so ungefähr. Man blickt ja auch an den Himmel und sieht vielleicht viele, viele Sterne und weiß überhaupt erstmal nicht, wie weit weg sind denn die einzelnen davon. Und ist wie eine Suchenadel im Heuhaufen, wenn Sie wirklich die Nahen herauspicken wollen.
Apropos weit weg, der Scholz Stern, wir haben es gesagt, ist 20 Lichtjahre von uns entfernt. Jetzt, wie nahe ist er denn jemals der Sonne oder vielleicht sogar der Erde gekommen?
Ja, auf unter ein Lichtjahr, also irgendwas wie 10 Lichtmonate.
Okay.
Das heißt also tatsächlich schon relativ nah. Trotzdem kann ich Entwarnung geben, da passiert nicht viel. Der Raum ist unheimlich leer. Also auch unser Sonnensystem alleine ist schon unheimlich leer. Wenn Sie sich die Sonne und die Erde vorstellen, im Maßstab von 1 zu 100 Milliarden, dann wäre die Sonne eine kleine gelbe Tomate in meiner einen ausgestreckten Hand und die Erde wäre ein Staubkorn in meiner anderen ausgestreckten Hand. Das sind also 1,5 Meter dann. In Wirklichkeit 150 Millionen Kilometer.
So kann man sich das wirklich vorstellen.
Und dann überlegen Sie sich mal, oder ich frage Sie jetzt mal, wo wäre dann die nächste kleine gelbe Tomate? In dem Fall wäre das im System Alpha Centauri, der Stern Alpha Centauri A, der sehr sonnenähnlich ist, also auch eine kleine gelbe Tomate wäre, im Maßstab 1 zu 100 Milliarden. In wie vielen Kilometern Abstand, frage ich mal.
Die Hörer müssten Sie jetzt sehen, wie Sie mit ausgestreckten Armen da sitzen. Keine echte Tomate in der Hand.
Es sind tatsächlich 400 Kilometer.
Ja,
400 Kilometer wäre die nächste gelbe Tomate weg. Also der Raum zwischen den Sternen ist unheimlich, unglaublich leer. Man kann es sich kaum vorstellen. In jeder europäischen Hauptstadt wäre sozusagen so eine kleine Frucht. Die meisten wären übrigens dann nicht gelbe Tomaten, sondern kleine rote Johannisbeeren, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil die meisten sind rote Zwergsterne.
Ja, gibt es eigentlich auch grüne Zwergsterne?
Nein, haben wir noch nicht. Es gibt in den Galaxien schon kleine grüne Galaxien, aber bei den Sternen gibt es schon eine unheimliche Vielfalt. Zwerge, Riesen, Überriesen, Unterzwerge, rote Zwerge, weiße Zwerge. Also es ist eine Märchenwelt, die in die Astronomie Eingang gefunden hat in der Namensgebung.
Ich will mal wirklich ganz schwer hoffen, dass alles, was Sie hier erzählen, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Aber das können ja Ihre Kollegen überprüfen, die uns zuhören. Und ich hatte eben gerade so dieses Bild vor Augen. Man sitzt oder liegt im Sommer nachts irgendwo auf der Wiese und schaut in unsere Milchstraße, schaut in den Himmel und denkt, mein Gott, ist das da alles eng und sind die alle nah beieinander? Es wimmelt von Sternen. Dem ist also nicht so. Es ist genug Platz für jeden Stern im All. Wir reden heute hier im Deutschlandradio Kultur von für viele von uns unfassbaren Dimensionen, von Entfernungen, für die wir vielleicht ein Gefühl irgendwie entwickeln können, die wir aber nie wirklich erfahren werden. Wir Laien jedenfalls nicht. Da ist ein Zwergstern, der ist schlappe 20 Lichtjahre von uns weg, habe ich richtig gesagt, Herr Scholz. Und unser Gast Ralf-Dieter Scholz vom Leibniz-Institut für Astrophysik hat ihn entdeckt. Denn Ihr Spezialgebiet, Herr Scholz, ist die Eigenbewegung der Sterne. Was ist das?
Ja, die Eigenbewegung wurde zum allerersten Mal festgestellt von Edmund Halley, den die alle kennen.
Ach, der Halleysche Komet. Richtig.
Genau. Aber dieser Herr hat eine viel wichtigere Entdeckung gemacht für die Astronomie als seinen Kometen, sondern nämlich die Eigenbewegung. Er hat zum ersten Mal vor 300 Jahren feststellen können, dass das keine Fixsterne sind, was wir am Himmel sehen.
Mhm.
Ja, Fixstern war bis dahin eine Vorstellung, die sind alle in irgendeiner großen, riesigen Kugelsphäre, an einer Kugelschale befestigt.
Und so bewegen ungefähr. Sich nicht.
Ja, und bewegen sich überhaupt nicht. Und er hat beim Sirius, hat er zum ersten Mal festgestellt, beim Vergleich alter Kataloge, wo die Sternpositionen verzeichnet waren mit neueren, dass da eine Verschiebung stattgefunden hatte. Ja, und daraufhin war den Astronomen sofort klar, wenn die Sterne sich doch bewegen, dann sind sie wahrscheinlich auch unterschiedlich weit weg. Und die logische Erwartung ist, je mehr sich ein Stern bewegt, desto näher ist er auch dran. Die Eigenbewegung kann man ganz auch auf der Erde messen. Also in unserem täglichen Leben, Eigenbewegung ist nämlich nicht eine Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde, sondern eine Winkelbewegung. Wenn wir zum Beispiel aus dem Fenster schauen, auf der Straße rauscht ein Auto vorbei, das ist in einer Sekunde durch unser Gesichtsfeld gerast, wenn es eine Schnellstraße ist vom Fenster. Das heißt also, es hat eine Eigenbewegung von etwa 90 Grad pro Sekunde, sage ich jetzt mal. 90 Grad, also ein rechter Winkel in einer Sekunde, der wurde überstrichen. Wenn Sie dasselbe Auto an einer Autobahn sehen, am Horizont, die etwa einen Kilometer weg ist, dann hat er nur noch 1 Grad pro Sekunde, obwohl er genauso schnell fährt.
Ja, das Auto kriecht.
Ja. Also wir sehen eine scheinbare Bewegung. Und auch schon hier sehen Sie, beide Autos sind in der gleichen Geschwindigkeit, aber das nahe Auto ist natürlich unheimlich schnell in seiner Eigenbewegung.
Ja.
Und deshalb suchen wir auch nach Sternen mit großer Eigenbewegung, um nach nahen Sternen zu suchen.
Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Wir haben von Asteroiden geredet und von Sternen. Wo ist da der Unterschied?
Naja, Asteroiden, rein beobachtungstechnisch haben sie tatsächlich eine überlappende Funktion. Also ich sehe tatsächlich auch bei meiner Suche nach bewegten Objekten manchmal auch Asteroiden. Die erscheinen dann nur auf einer Aufnahme. Und schon ein Jahr später ist dann nichts mehr an dieser Stelle. Mhm. Schon einige Tage später ist dann nichts mehr. Die haben nämlich Eigenbewegungen von derselben Größenordnung wie die Sterne, nur nicht pro Jahr, sondern pro Stunde.
Okay,
also die Winkel, die am Himmel zurücklegen, sind in ganz anderen Zeiteinheiten. Die sind in unserem
sozusagen.
Sonnensystem. Die sind also uns unheimlich nah. Aha. Die sind also irgendwo zum Beispiel auf der Bahn zwischen Mars und Jupiter gelegene Asteroiden. Da sind die meisten, die sich da ansiedeln. Und die sind unheimlich klein im Vergleich zu einem Stern und sind auch keine leuchtenden Körper, sondern sind nur Gesteinsbrocken.
Also Frau Gedeck wird sehr schnell verglühen. Wer der
ein Asteroid ist durchaus langlebig, obwohl die auch manchmal zusammenstoßen, miteinander kollidieren. Mhm. Aber ansonsten sind Asteroiden Teile unseres eigenen Sonnensystems, die relativ nah sind.
Herr Scholz, diese Entdeckung, die Sie gemacht haben, 2013, wird doch wahrscheinlich die spektakulärste Ihres ganzen Lebens bleiben, oder?
Naja, ich selber sehe das nicht unbedingt so. Wir hatten zum Beispiel schon vor etwa 10 Jahren den allernächsten braunen Zwerg entdeckt. Das war ein Begleiter des hellen Sterns Epsilon Indi am Südhimmel nur zu sehen. Der hatte 10 Jahre lang diesen Rekord, dass er der nächste braune Zwerg war. Und das fand ich auch schon bemerkenswert, dass wir da was beisteuern konnten. Also auf dem Gebiet der braunen Zwerge konnten wir auf diesem absoluten Neuland tatsächlich einige Objekte beisteuern, die sich in der Sonnenumgebung befinden.
Man hört, mit welcher Begeisterung Sie von all dem reden. Jetzt interessiert mich, wann hat bei Ihnen diese Begeisterung angefangen? In der Kindheit schon?
Ja, ich war durchaus schon in der Schulzeit, also am Gymnasium, damals zu DDR-Zeiten eine erweiterte Spezialoberschule in Kleinmachnow. Damals war Astronomie noch ein Fach an der Schule, am Gymnasium. Und wir hatten einen findigen Astronomielehrer, der uns in einer Arbeitsgemeinschaft Astrofotografie abends versammelt hat. Da sind wir auch gerne hingegangen, nachts eben Beobachtungen gemacht, nachts dann oder auch am nächsten Tag manchmal diese Beobachtung im Fotolabor dann entwickelt, die Bilder. Das waren in der Regel Bilder vom Mond, wo man die Krater dann wunderschön sehen konnte. Also das gab schon diese frühe Faszination.
Haben Sie ja mit Teleskop
wir hatten ein kleines,
Fotoapparaten
fotografiert? Ein kleines Teleskop und dann eine Pentagon-Spiegelreflexkamera sicherlich war das.
Das war ungefähr um welche Zeit?
Das war Mitte der 70er Jahre.
Also der Mensch war schon auf dem Mond gelandet jedenfalls.
Ja.
Aber nicht für Sie zu erkennen als Schüler. Und dann, wie ging es dann weiter mit Ihrer Ausbildung?
Also ich war eigentlich immer gut in Mathe und habe Mathe-Olympiaden gemacht. Und da wollte ich dann in der Richtung auch was studieren. Ging dann irgendwie nicht so richtig. Das war nicht so nicht unheimlich meine Entscheidung. Theoretische Physik war mein ursprüngliches Studiengebiet. Mhm. Und ich hatte mich aber für ein Auslandsstudium beworben. Und das hieß, ich musste mein Abiturjahr in Halle dann machen, wo dann schon Russischunterricht vermehrt gegeben wurde. Wir hatten dann Mathe in Russisch schon, war auch später dann gut zu gebrauchen beim Studium selbst in der Sowjetunion. Aber während dieses Jahres kam dann die Anfrage aus Potsdam von dem Institut, und wie ich dann später erfuhr, von dem Direktor, damals war das Professor Treder, der suchte Verstärkung für seine Astrometriegruppe. Astrometrie, das sind die Leute, die sich mit diesen Eigenbewegungen, Positionsmessungen am Himmel, Eigenbewegungen von Sternen am Himmel, damit beschäftigen sich die Astrometer. Und da suchte er Verstärkung und es wurden 2 Leute gesucht und dann kam man auf meinen Lebenslauf, wo drin stand Astrofotografie-Arbeitsgemeinschaft. Und so bin ich relativ zufällig dann in die Astronomie geschlittert. Aber es war für mich auch erstmal unbekannt, was ist Astrometrie? Das wusste ich damals auch nicht.
Also Sie sind ein Astrometer, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn Sie mal vergleichen, Ihre Zeit in der Sowjetunion während des Studiums, ich glaube, es war in der Ostukraine, wenn ich das richtig
gelesen habe. Heute ist es Ostukraine, ja. Das war in Kharkov.
Genau. Und heute. Wie hat sich eigentlich die Computertechnik entwickelt? Was für Vorteile haben Sie heute in der digitalen Welt im Vergleich zu damals?
Also ich habe tatsächlich noch im Studium, in unserem kleinen Astronomieseminar, wo wir etwa 10 Leute waren, hatten wir tatsächlich noch Kurbelrechner.
Kurbelrechner?
Ja, wir konnten also mechanisch Zahlen miteinander multiplizieren und solche Sachen machen. Also wir hatten auch schon Taschenrechner, die elektronisch waren, die ersten gab es schon. Aber wir wurden auch noch in den Kurbelrechnern unterrichtet.
Wie eine Kaffeemühle.
Ja, später dann die Messungen, die ich dann in großer Zahl gemacht habe von astronomischen Fotoplatten. Das muss man sich vorstellen, das sind Glasplatten, ganz dünn. Auf der einen Seite ist die Fotoemulsion, die wurden also am Teleskop belichtet. Und die werden dann in Messmaschinen eingelegt oder wurden damals und man hat sie dann so halbautomatisch visuell gemessen. Also man hat die Sterne dort zentriert und die Koordinaten gemessen.
Und heute?
Und diese Messmaschinen waren damals tatsächlich noch so manuell. Das wurde später dann alles digitalisiert mit automatischen Messmaschinen. Heutzutage sind die Aufnahmen schon gar nicht mehr auf Fotoplatten, sondern sind gleich digital. Die Computer, mit denen wir damals diese Registrierung der Messung gemacht haben, waren noch mit Lochband. Nicht? Also wir haben auch später noch lange Zeit mit Lochkarten gearbeitet. Also die Entwicklung in den Computern ist unheimlich schnell. Unser ganzes Rechenzentrum, was wir noch zu DDR-Zeit hatten, wäre heute nur noch ein Taschenrechner.
Ralf-Dieter Scholz, Astronom und Astrometer vom Leibniz-Institut für Astrophysik. Der Astronom und Sternefinder Ralf-Dieter Scholz ist noch ein paar Minuten bei uns. Herr Scholz, wir haben eine Menge gelernt in der vergangenen Dreiviertelstunde, nicht nur über den roten Zwerg, den Sie entdeckt haben. Es stellt sich aber auch hier wieder die Frage, die viele Astronomen immer wieder beantworten müssen. Was haben Sie eigentlich davon, beziehungsweise was haben wir davon? Was bringt Ihre Forschung für uns für praktischen Nutzen?
Also erst einmal ist es Grundlagenforschung. Was wir machen, ist tatsächlich einfach Befriedigung der Neugier der Menschheit oder einiger Menschen. Also Astronomen sind ja in der glücklichen Lage, dass sich sehr viele Menschen für Astronomie interessieren. Also wir können sehr davon profitieren, wir auch natürlich. Andererseits, da ich mich mit den allernächsten Sternen beschäftige, habe ich die Hoffnung, dass die auch irgendwann mal eine Rolle spielen. Man überlegt ja jetzt zu diesem neu entdeckten Planeten um Proxima Centauri tatsächlich, überlegt man jetzt, da Mini-Raumschiffe hinzuschicken. Mhm. Also dann könnten wir tatsächlich diese Welten aus nächster Nähe erforschen, wenn das tatsächlich verwirklicht werden kann. Leider im Moment mit der heutigen Technik bräuchten wir etwa 50.000 Jahre mit den Satelliten, die wir jetzt zum Beispiel zum Pluto geschickt haben. Der würde so lange brauchen bis zu Proxima.
Also würden wir nicht mehr erleben, die Ankunft, das ist sowieso klar. Und nochmal bei der Gelegenheit, Sie beschäftigen sich mit den uns am nächsten liegenden Sternen. Das ist etwas Besonderes?
Ja, das hat mich eben
gereizt. Mit allem, was weiter draußen ist?
Oder? Das hat mich vor allen Dingen gereizt, das Bild unserer Nachbarschaft zu vervollständigen. Wo sonst können wir ein vollständiges Bild über die Welt der Sterne erwarten, wenn nicht in unmittelbarer Nachbarschaft? Nur da wissen wir auch bis zu den braunen Zwergen hin, was gibt es denn alles? In welcher Zahl kommen die braunen Zwerge zum Beispiel vor? In welcher Zahl kommen die roten Zwerge vor? Wir wissen, die roten Zwergsterne bilden die absolute Mehrheit, braune Zwerge wahrscheinlich auch sehr zahlreich. Es könnte sogar ein brauner Zwerg noch näher als Proxima sein. Das hat mich natürlich gereizt, danach zu suchen.
Und wie tun Sie das konkret? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Sitzen Sie den ganzen Tag nur am Bildschirm? Den ganzen Tag am Computer, das gebe ich zu. Ich bin in der Vergangenheit auch einige Male zu den Observatorien gefahren. Das war eine sehr schöne Abwechslung und ein sehr schönes Erlebnis, wenn man da in die chilenische Atacama-Wüste fahren darf, zu den Teleskopen dort. Allerdings wird man auch dort nicht an das Teleskop direkt herangelassen. Man darf es am Tage dann auch mal besichtigen, aber in der Nacht sitzt man auch dort vor Computerbildschirmen. Ja, also man dreht nicht an irgendwelchen Rädchen, das ist leider den Technikern dann überlassen. Ist auch gut so, weil das sind sehr gewaltige, große Spiegelteleskope, 8 Meter Spiegel oder 4,5 Meter Spiegel. Also das sind schon riesige Instrumente.
Wo Sie das ansprechen, gibt es für Sie aktuelle Projekte, auf die Sie hoffen oder zählen, also in dieser Hinsicht?
Ja, also ganz wichtig, im Moment fliegt ein europäischer Satellit, der nennt sich Gaia, ist ein Nachfolgesatellit auch eines europäischen, der früher geflogen ist, schon in den 90er Jahren, das war Hipparcos. Der macht die Astrometrie im großen Maßstab. Hipparcos hat für 100.000 Sterne Entfernungen gemessen und das macht Gaia für 1 Milliarde Sterne. Also Gaia kartografiert sozusagen jetzt die ganze Milchstraße. Das ist eine Revolution für die ganze Astronomie. Darauf haben alle sehr lange gewartet. Das ist eine riesige Mission auch, sehr teuer und sehr viele Wissenschaftler arbeiten daran. Und da können wir natürlich auch für die Sonnenumgebung eine Revolution erwarten oder zum ersten Mal ein wirklich vollständiges Bild. Mhm. Allerdings, Gaia beobachtet im sichtbaren Licht, also was wir mit den Augen auch wahrnehmen, diese Wellenlängen. Die braunen Zwerge, die kann Gaia dann leider doch nicht sehen. Also da habe ich immer noch eine Nische, wo ich weitermachen kann, da brauche ich Infrarotdaten, da hoffe ich auch auf neue Satelliten, die dann mal fliegen werden. Auch dieser Weiss-Satellit, mit dem ich den Scholzstern zum Beispiel gefunden hatte, der wurde nochmal reaktiviert. Der war schon mal ausgeschaltet und wurde dann von den Amerikanern nochmal reaktiviert. Mhm. Er hat allerdings als Hauptaufgabe, da kommen wir wieder zu den Asteroiden, die Suche nach Asteroiden, die der Erde nahe kommen könnten. Auch ihre, die werden mit diesem Infrarotlicht erfasst.
Ihre Kollegin Lisa Kaltenegger, die war vor einer Weile hier bei mir, die forscht vorwiegend über Exoplaneten, also ferne Welten oder Erden, die uns ähnlich sind oder unserer Erde ähnlich sind. Wir können das alle nachvollziehen, weil es letztlich um die Frage geht, gibt es Leben im All? Da ist sie wirklich hinterher. Haben Sie diese Frage für sich schon beantwortet? Gibt es oder gab es oder wird es geben, Leben,
ich halte das unserem ähnlich ist? Für sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Es gibt einfach viel, man weiß inzwischen sehr gut, wie viele Planeten es gibt. Oder man kann das schätzen, anhand von wenigen Messungen kann man das extrapolieren, also nach oben wieder hochrechnen, sage ich jetzt mal, wie bei Wahlen Hochrechnungen gemacht werden. Also man weiß schon, es gibt eine unheimlich große Zahl von Planeten in unserer Milchstraße alleine, dann in anderen Galaxien natürlich genauso kann man das erwarten. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit doch hoch, dass sich da irgendwo auch mal Leben entwickelt hat.
So sieht das die Kollegin Kaltenegger natürlich auch. Gehen Sie gerne ins Planetarium?
Ich bin da gerne, ich habe auch ab und zu einen Vortrag gehalten im Planetarium, ja.
Und sieht man da Ihren roten Zwerg?
Naja, wenn man das realistisch darstellt, dürfte man ihn nicht sehen. Weil, wie gesagt, alle roten Zwergsterne mit dem bloßen Auge, und das ist ja das, was im Planetarium dargestellt wird, sind die roten Zwergsterne absolut unsichtbar. Also die sind sehr unscheinbar.
Also ich finde es wunderbar, dass ich bei Ihnen so naiv drauf losfragen kann, weil vorhin haben Sie mir vor der Sendung auf Ihrem Laptop ein Bild gezeigt von Ihrem Scholz-Star. Das war eigentlich so ein Bild von einem Gewimmel von mehr oder weniger großen und kleinen Pünktchen.
Ja.
Und
ja.
Auf einen haben sie so einen Pfeil gemacht und gesagt, das ist mein Scholz-Star.
Genau, den hatten wir, wir konnten ihn auch identifizieren schon auf sehr alten Aufnahmen. Also aus den 50er Jahren, das waren solche großen Fotoplatten, von denen ich vorhin schon mal gesprochen hatte. Mhm. Die wurden mit dem Palomar-Schmidt-Teleskop aufgenommen. Riesenteile, 35 Zentimeter Kantenlänge, so eine Fotoplatte. Und auf der zweiten Aufnahme, da war das Objekt dann wesentlich heller. Das war eine digitale Aufnahme im Infrarotlicht mit diesen WISE-Satelliten. Also ein riesiger Kontrast in der Helligkeit zwischen Infrarot, wie er dort erscheint, und dem optischen Licht.
Und das hat Sie eigentlich auf die Spur dann letztlich gebracht.
Ja, aber gesucht hatte ich nicht nur nach der Farbe, nach diesem Helligkeitskontrast in diesen Lichtbereichen, sondern auch noch nach seiner Eigenbewegung. Weil das war für mich ein Suchkriterium, um die nahen Objekte herauszufiltern aus diesem Gewimmel. Ja, und das Gewimmel war besonders groß, weil dieser Stern sich direkt in der Milchstraße befindet, also in der sehr dicht besiedelten Region des Himmels.
Viele, die uns zugehört haben, werden vielleicht jetzt sich fragen, was ist dieser so begeistert und begeisterungsfähig redende Wissenschaftler privat für einen Mensch? Sie haben drei Kinder.
Wie alt? Alle schon erwachsen.
Alle schon erwachsen. Und natürlich alle in der Astronomie beschäftigt.
Nein, die Tochter hat Medizin studiert, eine Sohn Chemie und der dritte Betriebswirtschaft. Und sind alle erfolgreich in ihrer Laufbahn, sind Astronomie interessiert, aber sie würden vielleicht das, was ich am Computer ihnen so gezeigt habe, nicht unbedingt machen wollen. Weil da braucht man doch schon Ausdauer auch, die ich dann hoffentlich immer mitgebracht habe, um was zu entdecken. Und natürlich ist es auch anstrengend, immer nur am Computer zu sitzen. Das will nicht jeder.
Und das Ihre Frau auch im Orbit unterwegs?
Mit meiner Frau habe ich ja zusammen studiert. Also wir haben beide zusammen Astronomie studiert. Ich habe sie dort kennengelernt. Leider hatte sie nie die Möglichkeit, in der Astronomie wirklich auch zu arbeiten auf diesem Gebiet. Aber wir sind beide interessiert und sind schon lange Science-Fiction-Fans und gehen auch gerne in Science-Fiction-Filme im Kino. Also das gehört vielleicht auch mit dazu. Wenn man eine Begeisterung hat wirklich, für den Himmel,
gedacht, dann ist man vielleicht auch Science-Fiction. Ich habe gar nicht gewagt, Sie das zu fragen.
Ob Sie Nein, das ist aber so. Wobei es gibt ja unterschiedliche Science-Fiction. Es muss nicht solche primitive Science-Fiction sein, wo man einfach nur die Technik darstellt, sondern wir sind beide zum Beispiel begeistert von den Brüdern Strugatsky, die eigentlich sehr intelligente Science-Fiction geschrieben haben.
Und wenn er all dies nicht tut, dann hat er vielleicht noch zwischendurch Zeit, Schach zu spielen.
Wo haben Sie das rausgefunden?
Wir recherchieren.
Steht gar nicht in meinem Lebenslauf.
Tun Sie es immer noch, ja?
Ja, also ich habe als Kind wahrscheinlich erfolgreicher gespielt als jetzt. Aber wir spielen auch jetzt noch in Berlin zum Beispiel in einer Mannschaft mit meinem Vater, der mir es beigebracht hat, und meinem Sohn in einer Mannschaft und machen da eine der Schachligen unsicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie demnächst in den Sternenhimmel gucken, dann denken Sie zumindest daran, dass dort oben der Scholz-Stern irgendwo immer weiter wegfliegt von uns. 20 Lichtjahre ist er inzwischen schon weg. Bedanke mich ganz herzlich bei Ralf-Dieter Scholz, seinem Entdecker-Astronom vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. Herzlichen Dank nach den Nachrichten, wie immer, unsere Literatursendung, die Lesart. Und Sie können unser Gespräch und alle Gespräche, die wir führen, noch lange Zeit nachhören unter www.deutschlandradiokultur.de. Danke, Herr Scholz, machen Sie es gut.